Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Hast du die Sound Recording Ausgabe schon gelesen?
Ja, also noch nicht genau durchgelesen, aber geblättert. Ich fand sie sehr gut, also gerade so das Titelthema mit dem Workflow.
Ja, genau. Der Boost für deinen Studio-Workflow.
Du hast die Ausgabe jetzt auch mal endlich gekriegt.
So holst du mehr aus deiner Session raus. Nee, ich habe sie tatsächlich noch nicht nach Hause gekriegt, sondern nur in den Verlag. Ich habe mir sie jetzt aus dem Verlag klauen müssen. Und ich finde, es ist echt wirklich eine der besten Ausgaben geworden, weil sie wirklich sehr praxisbezogen ist und so Tutorial-Style hat. Ne? Also wirklich richtig gute Tipps, wie man Hardware einfach easy in sein DAW-Setup integrieren kann, was aktuell so coole Hardware ist, ja, also auch fürs Homestudio, wie man mit kleinem Budget sein Homestudio optimieren kann. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist eine richtig gute Story geworden, auch über die Flux Studios in New York oder auch so über den Studio-Pionier Brian Eno. Also da sind echt wirklich sehr, sehr viele interessante Artikel drin. Oder kanntest du Rack My Mac? Kanntest du das?
Nee, kann ich nicht.
Naja. Da kannst du halt aus so einem Studio Mini oder so irgendwie so ein 19-Zoll-Rack-Gedöns rausschrauben. Also ist echt wirklich sehr spannend.
Also würdest du als Chefredakteur jedem empfehlen, diese Ausgabe zu kaufen?
Genau, ja. Unter soundrecording.de/shop könnt ihr die Ausgabe versandkostenfrei bestellen.
Genau. Und auch direkt noch ein Abo abschließen, wenn ihr das möchtet. Sowieso, und nette Menschen seid.
Genau. Nur dann dürft ihr ab jetzt weiterhören.
Ja.
Nur wenn ihr die Ausgabe jetzt bestellt habt, dürft ihr weiterhören. Nee, ihr dürft auch so. Alles klar. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 211. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem komplett in Cordial gebrandeten Klaus Beetz.
Und mich mit dem fleißigsten und schönsten Chefredakteur der Welt, Marc Bohn.
Und heute wird es hier richtig kuschelig im Stream. Wir sind zu fünft, denn bei uns zu Gast sind heute Fasi, Tony und Type von Duo Mastering. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hi. Vielen Dank.
Wir sprechen heute mit euch über die Entstehung des Mix von des Tracks Crow featuring Capital Bra, also mit dem Song Blessed. Und ihr gebt uns exklusive Einblicke in den Entstehungsprozess, wie ihr den Song remote produziert habt und welche Rolle dabei auch analoge und Digitaltechnik spielten. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf den unterschiedlichen Plattformen, wo wir gerade live sind, stellen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Fasi, direkt mal, starten wir einfach mal mit dir. Bei dir finde ich es besonders spannend, wie kriegt man es denn hin, Apotheker zu sein und gleichzeitig Mastering-Engineer?
Ja, das ist so eine Story für sich. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Iran, sind hierher migriert sozusagen und die haben eigentlich immer nur einen Beruf für das Kind gehabt, ich bin Einzelkind und das ist letzten Endes Arzt. Dann darf ich mir noch was Zweites aussuchen. Ich darf nochmal Arzt werden und vielleicht, wenn ich ganz, ganz gut bin, dann darf ich Arzt werden. Ne? Zahnarzt zählt dann nicht dazu. Ja, das ist doch kein richtiger Arzt. Das muss schon Humanmediziner sein, am besten Chirurg. So. Genau. Und ich bin irgendwann dann abgedriftet in die Chemie und das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich gesagt, so Pharmazie sieht mega interessant aus. Und das gucke ich mir an und das ging eigentlich relativ schnell. Also ich hatte sehr, sehr viel Glück, weil Papa und Mama auch sehr gut in Chemie und Physik sind. Und dann, hatte ich Hilfe.
Okay, genau. Cool.
Und habe mein Ding durchgezogen, ja.
Und wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, das frage ich mich auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt jetzt sehr idealistisch, aber ich sehe das immer so ein bisschen von der Warte, andere Menschen haben nicht unbedingt diese Möglichkeit. Das ist mein Drive am Ende des Tages. Das heißt, wenn man so privilegiert ist, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man so einen Support hat von den Eltern, von Freunden etc., von Familie, dann sollte man auch, was machen. Ja,
das okay. ist mein Wie würdest du sagen, wie teilst du das auf? Also zeitlich, wie würdest du es sagen?
das soll jetzt auch nicht komisch klingen, aber dass man, da man als Apotheker auch ganz gut verdient, muss ich halt auch nicht, ich sag mal, fünfmal die Woche in die Apotheke gehen oder sechsmal die Woche in die Apotheke gehen, sondern arbeite nur zweimal die Woche. Und dann halt auch wirklich volle Stunden. Da wird man trainiert drauf. Also wir sind dann so bei 10, 11 Stunden teilweise, die ich dann arbeite. Und genau, den Rest mache ich halt Musik.
Das heißt, du bist da Teilzeit angestellt?
Genau so ist es, ja.
Okay.
Mittlerweile ist es so, ja.
Okay, cool. Hat ja auch dann, das ist ja dann auch immer so ein bisschen was mit Krankenversicherung und so ein Gedöns. Hat es dann auch so ein bisschen Vorteile, ne, gegenüber, absolut, wenn man so wirklich nur freelance-mäßig unterwegs ist. Klaus, das weißt du, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Ja.
Okay, Toni, dann vielleicht an dich die Frage. Ihr seid unter dem Namen Duo Mastering unterwegs, seid aber, glaube ich, mittlerweile, also sowieso zu dritt und mittlerweile auch zu viert.
Mhm, korrekt.
Wie teilt euch denn die Arbeit auf?
Die Arbeit, die teilt sich relativ unterschiedlich auf, je nachdem, wie auch gerade das Arbeitspensum bei den jeweiligen Leuten sind. Kamal ist jetzt ganz frisch dazu gekommen, der bedient viel diesen Mental Health Bereich tatsächlich auch zusätzlich für unsere Coachings und sowas und steigt jetzt auch da Mixing und Mastering ein. Und das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch zum Beispiel Klienten, die sagen dann, ich mag gerne die Masterings von Type, ja, dann wissen wir, komm, das ist dein Klient, mach du den mal. Manchmal ist das so, dass jemand einfach weniger Zeit hat, dann heißt das, Toni, spring mal kurz in die Presche, kannst du mal 400 Songs kurz mischen, gefühlt, und dann spielen wir uns den Ball hin und her, ja, also oftmals ist das so, wenn ich meine Mixing, und ich mache immer so Pre-Mastering, also ich arbeite sozusagen in meine Summe rein, und dann gebe ich das oftmals zum Beispiel einem Faser, der haut dann noch mal ein bisschen Analogkram drauf oder so. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie wir das machen. Manchmal schiebe ich dann, wir haben dann so eine Box, da schieben wir die Sachen ein, wir kommunizieren in der WhatsApp-Gruppe, dann hört da jeder rein, und wem was einfällt oder dann noch was hört, der ist dann sozusagen free to go. Entweder tauscht man sich einfach aus mit Worten oder jemand sagt, weißt du was, ich habe mir das jetzt mal schnell in die DRW geschmissen und habe hier bei 400 Hertz was rausgezogen, was meint ihr?
Okay, cool. Das heißt, ihr macht aber nicht nur Mastering, sondern auch Mixing, Producing und auch mal mit Songwriting?
Korrekt.
Okay, cool. Und hat da jemand so von euch dann unterschiedliche Kernkompetenzen, oder seid ihr ja, macht mal der Mixing, macht mal der Mastering?
Das ist wirklich unterschiedlich. Also ich würde sagen, Fazit ist einer der begnadetsten Songwriter, die ich kenne. Der schafft das immer wieder, weil im Songwriting geht es ja immer darum, seinen Kopf frei zu machen. Und ich habe kaum einen Menschen erlebt. Ich muss dazu sagen, ich bin auch selber Künstler. Für mich ist es immer sehr schwierig, auf einem Song, wo ich ein Gefühl geschrieben habe, einfach die Topline wegzuschmeißen und was Neues zu machen. Und das kann Fasan sehr gut. Der sitzt dann im Auto. Damals musste er eine Stunde mit dem Auto fahren und saß dann, hat sich Beats angehört, teilweise sogar Songs, und hat neue Toplines auf die bestehenden Songs noch drauf gemacht und kam dann mit 5, 9 Toplines um die Ecke. Das ist schon ganz abgefahren. Genau. Type macht auch viel Mixing, Mastering, ist aber viel besser versiert mit dem ganzen Technischen als ich zum Beispiel. Der hat dann wieder ein bisschen andere Kernkompetenzen, was so ein bisschen den Online-Aufbau und sowas angeht. Und ich habe einfach auch viel Zeit hier in meinem Studio, was ich dann auch viel ins Mixing investiere. Aber wie gesagt, das verschiebt sich immer mal so ein bisschen, ne? Also okay. Das Gute ist, jeder hat immer irgendwo eine freie Hand, und jeder hat natürlich so ein bisschen seine Kernkompetenz beziehungsweise etwas, wo er vielleicht ein bisschen schneller ist als der andere.
Okay, cool. Ja, das war doch eine ganz gute Überleitung. Teil, man hat auch eben schon gemerkt im Vorgespräch, gab noch ein technisches Problem, und dann wurdest du auch direkt gefragt, sag mal, wie kennst du da noch ein Tool, oder wie mache ich das jetzt nochmal? Das heißt, du warst schon, hat der Toni auch gerade gesagt, du bist der technisch Versierte. Aber was ich bei dir sehr spannend fand an deinem Werdegang, erzähl mal, wie bist du von der Veranstaltungstechnik zum Mastering Engineer beziehungsweise auch Mixing Engineer geworden?
Das ist ganz einfach. Also ich habe tatsächlich Veranstaltungstechnik angefangen, weil ich Musik interessiert war, habe das dann 7 Jahre durchgezogen, und nach diesen 7 Jahren kamen wir ja in die Pandemie, und dann war so ein bisschen die Frage, naja, was möchte man aus seinem Leben machen? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ein bisschen überdramatisiert, aber das mache ich gerne manchmal.
Frage ich mich jeden Tag.
Und da bin ich dann wieder auf den Fokus gekommen und habe gesagt, hey, du wolltest doch eigentlich Musik machen, so, was ist denn jetzt damit? Dann habe ich das meiner Frau gesagt, dann ist sie natürlich erstmal alles aus dem Gesicht geglitten. sie hat mich aber sofort unterstützt und hat gesagt, klar, ey, wenn du das machen willst, ich kann ja freiberuflich glücklicherweise, ich habe auch ein Privileg, dass ich freiberuflich als Veranstaltungstechniker arbeiten kann. Heißt, ich kann mir die Zeit einteilen, wie es gerade passt. Also, ja, wie es gerade passt, ist vielleicht schwierig, je nach Kunden abhängig, aber ich kann auch mal Nein sagen. Und was mir halt gefehlt hat, ist das Mixing, Mastering wirklich auf Musik bezogen. Bei mir war es ja die Konferenztechnik. Und dann habe ich mir einen Kurs gesucht. Und der Kurs war dann mit diesen beiden hübschen Männern, die auch mit dabei sind heute. Und wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Und nach Beendigung des Kurses oder kurz davor klingelte mein Telefon und es hieß, hast du nicht Bock mit uns zu arbeiten? Und ich so, okay, krass, ja, gerne. Und dann bin ich halt immer wieder nach Hamburg gependelt, habe mit den Jungs die Coachings gemacht. Und ja, jetzt sind wir dabei geblieben und bauen das immer weiter aus. Plus Mixing, Mastering, zusammen produzieren, Songwriting, also alles, was Musik betrifft, machen wir jetzt gemeinsam. Und das ist einfach schön, dass ich das mit den Jungs teilen kann.
Ja, cool. Ich war die Woche in einem anderen Podcast tatsächlich als Co-Host unterwegs bei Mothergrid, Markus Wilmsmann, viele liebe Grüße. Und da ging es um die Arbeitsumstände bei Veranstaltungstechnikern oder halt auch bei Festinstallationen. Also hauptsächlich natürlich Veranstaltungstechnik, wo du dann irgendwie 3 Wochen mit einer Band oder so unterwegs bist. Hast du sowas erlebt und wo siehst du da die Unterschiede, was die Arbeitsbedingungen angeht, jetzt auch im Vergleich zur Musikproduktion?
Also mit Bands war ich tatsächlich nicht unterwegs, aber ich kenne den Festinstallationsbereich und ich kenne den Vermietungsbereich, weil ich einerseits als Techniker und andererseits als Projektleiter unterwegs war. Und ich hatte jetzt auch das Glück, über ehemalige Kollegen für Festinstallationen unterwegs zu sein, war dann in Paris, was auch ganz cool war. Da ist natürlich die Problematik, es hat eine bestimmte Deadline, die erfüllt werden muss. Heißt, du hast diese 3 Tage, dann muss es stehen, weil du dann wieder zurückfliegst. Dementsprechend sind da halt auch ein paar Stunden mit dazugekommen. Ich glaube,
nicht mal 8 oder so.
Meine krasseste Schicht, das dürfen wir aber dem Arbeitsschutz nicht sagen, waren 24 Stunden tatsächlich.
Ach krass.
Also von Material abholen bis hinfahren, aufbauen, betreuen, abbauen, wieder zurück ins Lager.
Scheiße. Okay. Also in welcher Location war das?
Wenn du sagst,
Paris ist ja dann auch cool, aber wenn du dann 24 Stunden Location da hart am Schuften bist, ne?
Da war es tatsächlich nicht. Das war für ein Jazzfestival, was auch so ein bisschen leichtes Sponsoring war. Und da habe ich dann noch so als Assistent gearbeitet, so grob. Und habe dann halt mikrofoniert und ein bisschen Monitoring gemacht. Und das war außerhalb von Berlin, aber frag mich nicht mehr genau, welche Location das war. Das war irgendwo auf dem Feld draußen, in der brütenden Hitze, schön Bühne aufgebaut und die Monitore hingeschmissen. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist,
ich glaube, das ist immer so, dass ich glaube, die haben halt ein Nachwuchsproblem, weil viele da halt reingewachsen sind und das aus Leidenschaft machen, so wie du auch sagst. Macht ja auch Spaß, aber ich glaube, der Nachwuchs, der da gerade nachkommt, die haben da einfach nicht mehr so Bock drauf. Ne? Dann so, das ist für die gerade, also das ist ein akuter Fachkräftemangel, weshalb die Preise auch als super krass in die Decke gegangen sind. Das kriegen wir als Veranstalter natürlich auch mit.
Ja.
Ist auf jeden Fall spannend. Aber was mich jetzt nochmal ganz kurz interessiert, vielleicht Fasi, an dich die Frage. Würdest du sagen, durch diese Kooperation mit den beiden oder beziehungsweise mit den dreien, wie schafft ihr es da, den Workload irgendwie zu verteilen? Findest du, das hat sich dann gebessert, als wenn man so ein Alleinunterhalter ist oder der einzige Kämpfer?
Ja, also der Vorteil ist natürlich, du hast immer Ausgleich. Also hier Apotheke ist für mich bis zum gewissen Grad halt Ausgleich zu der Musik. Und da weiß ich kann mich auf 3 andere Dudes verlassen, wenn ich eben nicht die Möglichkeit habe, das, was Toni vorhin auch meinte, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, jetzt habe ich mal weniger Kapazität, jetzt bin ich vielleicht im Coaching und du machst jetzt sozusagen das Mixing und du machst das Mastering. Das ist also, das ist Gold wert. Gerade auch mit so tollen Jungs zu arbeiten, wenn du das Gefühl hast, das läuft, du musst halt nicht hinterherlaufen. Wir hatten, als wir Songwriting gemacht haben, war das schon anders. Da hatte ich das Gefühl, war eine große Truppe von 13 Damen und Männern, sage ich mal, also Frau und Mann. Und da war das so, dass die, ich habe das Gefühl gehabt, die wollten geführt werden. Das war immer so, kannst du nochmal gegenhören, hörst du? Das heißt, man hatte am Ende des Tages doch dann die, nicht die ganze Arbeit gemacht, klingt jetzt übertrieben, aber du bist immer so die Qualitätskontrolle und das haben wir hier nicht. Hier ist es mehr so, ich habe da noch die und die Idee, was hältst du davon? Und sagt einer, ah ja, der Wald vor lauter Bäumen ist eine geniale Idee, probier doch mal aus und dann hören wir alle rein und sagen dann doch vielleicht nochmal, nee, die V1 war doch geiler, das, was du hattest. Ne? Mhm. Weil oftmals ist es so eine Sache, du hast etwas in deinem Kopf und dann setzt du es um und dann denkst du, klingt eigentlich doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, genau. Ja, das hast du halt. Hast du ganz. Und das ist also wirklich Gold wert. Ich weiß, ich kann mich auf die drei Jungs verlassen. Ich würde denen mein Leben anvertrauen. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist auch in der Apotheke. Hast du das auch? Habe ich das Privileg, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, du kommst dahin und du hast einfach Spaß. Auch wenn du viel arbeitest, hart arbeitest, wirklich, da geht es um Menschenleben sozusagen. Aber du hast Spaß, das glaubt man nicht. Man kommt mit Glück und Freude zur Arbeit. Das erlebt man sehr selten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist ein Privileg, wie ich sage. Ne? Und deswegen muss man das Beste draus machen. Genau. Und mit den Jungs zu arbeiten, ist ein absolutes Privileg. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Klaus, was ist mit deiner Katze los?
Die möchte gerne rein, aber ich habe die Tür abgeschlossen. Von daher, dann wird die sich jetzt draußen lautstark beschweren, ein paar Mal an die Klinke springen und dann ist wahrscheinlich auch gut.
Müssen wir den Notarzt rufen, wenn die das ein paar Mal macht. Okay, ja, Fasi, dann bleiben wir vielleicht einfach gerade mal bei dir und steigen mal in das Thema ein, also in den Mix von Blessed von Crow featuring Capital Bra. Mhm. Du hast im Vorfeld schon davon geschwärmt, wie die Dateien angeliefert wurden. Erzähl mal, was kannst du da sagen? Wie sieht dann euer Dateimanagement aus? Wie kamen die Files bei euch an?
Ja, also der Song ist ja geschrieben und produziert von Bizarre Jorka F. Phil the Beat und einem sehr, sehr tollen Songwriter-Type. Da musst du mich ganz kurz unterstützen.
Serafinale.
Genau, Serafinale. Ich will mal Final sagen. Genau, Serafinale, der auch extrem viel schon gemacht hat. Also von Udo Lindenberg bis hin zu Mark Forster und so weiter und so fort. Und bei dem Song hatte ich das Gefühl, und das hat sich dann auch bestätigt, als ich mit Crow drüber gesprochen habe, dass man da wirklich einen Hit haben wollte. Der Kapi ist ja dann nach Bali geflogen, war auf Bali und hat dann mit Crow sich gedacht, wir machen hier wirklich einen Banger, wir machen einen Hit. Da kommen wir später auch nochmal zu, was du auch im Eingangsgespräch meintest, dass es sehr minimalistisch ist, der Song. Mhm. Und genau, und Bizarre und Jorka F., also der Vincent, der Bizarre, wenn du die Sachen angeliefert bekommst, die Sachen klingen unfassbar. Die sind eigentlich schon so auf den Punkt. Da geht es eigentlich darum, nochmal in unserem Fall 6 frische Ohren zu haben, um zu sagen, guck mal, da maskiert sich noch ein bisschen was, da maskiert sich, aber das merkt man an der Produktion schon. Also das war auch ein Gottesgeschenk, das muss man sagen. Das ist also bei so einer Nummer merkst du es einfach, ne? Wenn Top-Leute dran sitzen, vom Writing, ne, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg, solche Dinger da rauszuhauen in so einem Song. Also da musst du schon wirklich deine Köpfe manchmal zusammenstecken. Manchmal kommen die Sachen so automatisch. Ich bin ja selber Songwriter, ich weiß, wie das ist. Manchmal hast du aber auch die Blockade des Todes und da brauchst du halt die besten Leute und die sind einfach top-notch. Gerade auch mit Phil the Beat haben wir an Mike Singers erstem Album gearbeitet. Unglaublicher Typ, unglaublicher Produzent. Also das ist wirklich toll. Das war ein Privileg. Genau.
Cool. Ja. Und wie sieht dann euer Dateimanagement aus, jetzt ohne zu sehr aus Remote Working einzugehen? Packt ihr die dann in eine gemeinsame Dropbox oder?
Genau, wir haben eine gemeinsame Dropbox, wo die Klienten drin sind. Das wird dann archiviert sozusagen und dann haben wir meistens dann auch Backups. Das heißt, wir wissen dann ganz genau, okay, wenn der Server mal down ist oder was auch immer, dann sind die teilweise auf dem Rechner. Wenn der Rechner kaputt ist, sind sie teilweise nochmal auf einer Festplatte und so weiter. Also du wirst 3-4 Orte finden, wo die Songs immer abgespeichert sind, damit man damit arbeiten kann. Ne?
Okay.
Ja. Dann gehen wir nochmal rüber zu Type. Das ganze Remote Working Setup, wie sieht das bei euch aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr hingegangen und habt gesagt, okay, wenn wir an den gleichen Projekten arbeiten, dann brauchen wir auch die gleiche Hardware, die gleiche Software. Wie habt ihr das geplant?
Also geplant haben wir das so, dass wir auf Studio One gegangen sind bei der DAW. Da haben die Jungs halt schon ewig mitgearbeitet. Ich komme eigentlich aus Cubase beziehungsweise Logic Pro X und habe mir dann gedacht, okay, also da ich in der Unterzahl bin, gehe ich auf Studio One und habe halt auch gemerkt, dass es ein cooler Workflow einfach ist durch das Drag and Drop, was du da hast. Und gerade gucken wir halt weiter, ob wir das vielleicht nochmal in eine andere Richtung optimieren, aber da schauen wir noch. Was wir halt auf jeden Fall auch geguckt haben, ist, dass wir unsere Plugins angleichen. Das heißt, wenn einer ein Projekt rüberschickt, dass da nicht irgendwie 10 fehlende Plugins sind, sondern dass man sagt, okay, wir gehen auf FabFilter, wir gehen auf Leapwing Audio, wir gehen auf diese ganzen hochwertigen Sachen und benutzen das dann. Einigen uns darauf, dass wir wirklich nicht irgendwie 20.000, 30.000 EQs haben, sondern dass die immer eine Funktionalität haben, die auch sinnvoll ist. Einen dynamischen EQ, einen statischen EQ, einen hochwertigen für die chirurgischen Arbeiten und einen Pultec quasi. Genau, dass wir da halt gucken, dass wir einfach einen Werkzeugkasten haben, den wir immer wieder benutzen können, wo man sich nicht immer wieder fragen muss, ja, ist es dann jetzt das beste Tool oder nicht? Das machen wir ganz selten mal, aber natürlich kommt immer wieder was Neues raus. Das heißt, man muss immer wieder schauen, gibt es jetzt nicht doch was Besseres aus? Machen wir jetzt nicht jede Woche, sondern vielleicht einmal in 2, 3 Monaten, wo wir sagen, ey, da ist jetzt wieder ein neues Tool rausgekommen, lass uns das mal angucken, vielleicht in unseren Workflow einbringen und mal kurz probieren.
Mhm. Und die generelle Entscheidung für Studio One, das war jetzt einfach nur, weil Fasi und Tony schon auf dem System waren, oder gab es da noch eine bewusste Entscheidung, darauf zu wechseln?
Die bewusste Entscheidung war, dass es sehr einfach vom Workflow her ist, dass es wirklich Drag and Drop funktioniert direkt, das Busrouting und es sehr stabil läuft. Und von daher war das eigentlich keine große Diskussion. Ne? Und die Jungs haben immer so davon geschwärmt, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es halt mal. Ne? Da muss man, glaube ich, auch offen sein. Und was bei uns halt auch wirklich wichtig ist, ist, dass bei keinem von uns Vieren irgendwie ein Ego mit drin ist. Dass einer sagt, ja, ich weiß es besser als du. Das ist bei uns nie. Sondern man guckt immer, was ist das Beste für das Produkt oder was ist das Beste für uns alle.
Mhm. Sehr cool. Wie sieht's mit der Hardware aus? Seid ihr auf Windows, auf Mac, gemischt? Wie habt ihr euch da entschieden?
Wir sind aktuell zu 75% auf Mac und 25% auf PC.
Wer ist der Außenseiter?
Der die Hand gerade vor seinem Gesicht hält, der liebe Toni. Aber es geht tatsächlich. Also Studio One funktioniert auf beiden Plattformen super und die analoge Hardware einzubinden funktioniert auch super da. Muss ich mal kurz räuspern, Entschuldigung.
Jo, mach das gut.
Und von daher gucken wir halt immer, dass es halt für beide Plattformen passt. Aber heutzutage hast du eigentlich diesen großen Stress gar nicht mehr, weil fast alles miteinander kompatibel ist.
Mhm. Was die sonstige Hardware im Studio angeht, da habt ihr dann aber alle eure individuellen Chains zu Hause?
Wir arbeiten gerade dran, dass wir alle auf Wes Audio gehen. Weil der Vorteil einfach ist, dass du analoge Hardware hast, die digital kontrolliert ist.
Mhm.
Das heißt, du hast ein Plugin in deiner DAW, was du recallen kannst, hast endlos Encoder auf den Geräten und musst jetzt nicht aus deinem Sweet Spot raus, wenn du das mittig vor dir hast oder auch nicht. Also du kannst es auch seitlich bei dir haben und bedienst es quasi einfach in der DAW und das ist perfekt. Dann, was wir jetzt noch haben, ist Elysia. Netterweise. Da haben wir auch sehr hochwertige Geräte wie ein Expresso Neo. Wir haben jetzt das Privileg, dass einer von uns einen Alpha hat. Ja, der junge Fasi hat hart dafür gekämpft und der Ruben hat ihn erhört. Also von daher, wir haben sehr viel Glück auch mit SPL, dass wir einen Ion und einen PQ haben. Das heißt, wir spielen uns ab und zu ein bisschen die Bälle zu. Wir versuchen ein Set, was jeder hat. Und dann so ein paar Gems, sagen wir mal, so ein paar Diamanten, die man dann nur bei einem von uns findet, wo man sagt, okay, ey, Fasi, kannst du das bitte durch einen Alpha-Kompressor laufen lassen? Weil, also Mix, Master, alles aus. Aber man könnte vielleicht noch so 4-5% rausholen, wenn da eine richtig schöne mit Zeitkompression mit am Start ist.
Ja, Ruben ist nächste Woche zu Gast bei uns im Podcast übrigens.
Ja, dann passt es doch perfekt.
Von Elysia, richtig guter Shoutout. Richtig guter Übergang. du hast eben Leapwing Audio genannt. Das fand ich total spannend, weil ich hatte da vor Jahren nur diesen Raum von, also dieses Plugin getestet, was mit L. Schmidt entwickelt wurde. Und ich finde, die laufen eigentlich völlig unterm Radar. Was waren so die Argumente für Leapwing Audio?
Die Hochwertigkeit, ganz einfach. Also die funktionieren top, also da ist noch nie was abgestürzt. Die Einstellungen sind versatil, also du kannst ja über die Menüfunktion kannst du quasi in diesen Expertenmodus gehen oder du hast es einfach und übersichtlich. Also die Verarbeitung innerhalb der Plugins ist top. Also es gibt natürlich noch andere Hersteller, die das auch super machen. Aber Liebling Audio war für uns halt so für bestimmte Sachen einfach super.
Okay.
Die Filter, ne? Die Filter sind extrem akkurat. Die haben sich so viel Mühe bei den Filtern gegeben, das ist unglaublich. Da muss man wirklich so ein Faible für haben, dass man die perfektioniert, wenn du linearphasige Filter benutzt. Wie viel Pre-Ringing machen die und so, jetzt drifte ich komplett ab. Das ist so mein Ding, so dieses nerdy Ding. Also sehe ich absolut so wie Ty. Das ist wirklich auf Top-Notch. Du hast keine Phasenschweinereien und so weiter in den Plugins. Das ist schon beim Mixing, ne? Das hast du oft mal, wenn du so einen Mix-Knob hast oder so bei einem Kompressor, da musst du schon vorsichtig sein, ob das wirklich alles phasengetreu ist, ne?
Ja. Und wie sieht dann die Arbeit in der DAW aus? Also macht ihr euch dann erstmal, also ihr öffnet das Projekt und macht dann erstmal jeder für sich nochmal eine eigene Version? Oder wie sieht das Arbeiten dann in den Projekten aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn der eine daran rumfummelt und irgendwas verstellt und der andere danach dann reingeht und dann ist irgendwie alles anders und sich dann nicht mehr zurechtfindet. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch mal ein bisschen chaotisch dann werden kann. Aber wie habt ihr das gelöst?
Also meist entscheiden wir das, dass einer quasi diese Strukturierung auch übernimmt für den Mix, dann diesen Mix rüberschickt, weil zwei-, dreimal die Arbeit zu machen, da sind wir keine Fans von, oder viermal sogar die Arbeit zu machen, das kann man machen, um in Übung zu bleiben, aber wir wollen ja auch schnell zum Ziel kommen, damit wir schnell den Klienten abfrühstücken können, also klingt jetzt ein bisschen hart, aber beziehungsweise ihm ein hochwertiges Produkt liefern können.
Ja, die Zeit, ne?
Und dann kann es halt sein, dass Toni den Mix macht, dass Fasi das Master macht, ich vielleicht einfach nochmal gegenhöre mit Kamol zusammen und wir dann sagen, okay, vielleicht noch da ein, zwei Sachen, die man ändern kann. Aber dass wir alle vier ein Projekt anlegen und alle vier anfangen, das passiert in den seltensten Fällen.
Okay, verstehe, alles klar.
Hatten wir schon mal, wenn wir Zeitdruck hatten, dann haben wir das schon mal so gemacht, wo es dann hieß, ey, wir haben jetzt einen Anruf bekommen, das Master muss dann 3 Stunden fertig sein. Und dann haben wir einfach nicht viel Möglichkeiten für Revision. Da haben wir gesagt, komm, wir springen einfach mal alle drauf. Und dann haben wir innerhalb von einer Stunde haben wir 3 Masterings, können die abschicken. Dann kann der Klient selber entscheiden. Die freuen sich natürlich, dass das dann sozusagen mit so einem Express-Service dann auch immer ganz gut und schnell funktioniert. Ne?
Okay, ja, dann haben wir uns ja überlegt, so ein bisschen durch die einzelnen Instrumentengruppen zu steppen. Und Toni, du bist ja jetzt schon hier im Bild. Lass uns mal zu den Vocals kommen. Was war da die Herausforderung bei diesem Track, bei den Vocals?
Also ich glaube, die größte Herausforderung bei so einem Track ist das, wenn du dann den zweiten Artist hast und der nimmt dann manchmal im anderen Raum oder auch mit einem anderen Mikrofon auf. Es geht da halt darum, diese Frequenzen, dass das alles, ja, ich sag mal, eben klingt oder gleich klingt, wie aus einem Guss. Das ist eigentlich in der Regel die größte Challenge. Und ansonsten war das eigentlich relativ easy. Da machst du halt viel mit dynamischen EQing, die üblichen Sachen, ein bisschen De-Essing und dann hast du deine Räume und deine Delays und versuchst das einfach schön zusammen zu gluen. Und am Ende muss das eben dementsprechend auch in einem Vocal-Bus nochmal zusammenlaufen, damit sich dann auch die Parts von Crow und von Capital dann eben auch zusammenschmelzen und ein Glue einfach bekommen, ne?
Okay, wo wurden die Sachen aufgenommen?
Das weiß Fasat besser als ich.
Auf Bali. Okay. Auf Bali.
Auf in Bali, Crows, in der Villa.
Genau. In der Villa, genau. Da ist nämlich auch ein Weg.
Okay.
Genau. Ja, das, also was sehr interessant ist zu Vocals sozusagen, wenn ich das addieren darf, ist natürlich gerade bei Carlo, die sind sehr, sehr empfindlich, was ihre Vocals angeht. Das heißt, Carlo hat ja eine Art zu singen, zu rappen, wo man so manchmal das Gefühl hat, dass der Mund nicht aufgeht. Das ist so sein Stil. Und da kann es sehr, sehr schnell, das De-Essing ist extrem schnell hörbar. Ne, okay. Weil so die S-Laute ja sowieso schon ein bisschen drin sind. Mhm. Und wenn du da dann noch De-Esst ganz, ganz stark, dann kommt immer oftmals, zeigt er mir den Finger oder dem Toni und sagt, du, Type, ist zu viel De-Esst. Nimm mal den Sooth runter. Das ist unglaublich, was der alles hört. Nimm mal den Sooth runter. Ich so, habe ich wirklich drauf. Wie hast du? Ja, kenne ich. In- und auswendig. Das ist ein Genie. Und Carpi, das ist auch eine sehr interessante Story. Da hat tatsächlich Jorka F. hat sehr gut gemischt. Das heißt, die machen da keine Kompromisse. gerade so auf dem Level, Capital Bra, Carlo teilweise auch. Carlo vertraut uns halt extrem, was ich wirklich eine Ehre ist für uns. Aber das ist, da kriegst du Spuren, wo das heißt, mach da die Vocals da bloß nicht zu sehr kaputt. Versuch sie einzufügen, aber der Mix, der passt schon so, wie wir das haben wollen, wie die Präsenz ist. Und natürlich, weil es halt ein moderner Song ist und eigentlich so angehaucht ist als Kommerz-Song, ja, auch ganz anders als diese Doppelplatte, die Carlo da gemacht hat. Die Trip-Platte, das war ja auch teilweise sehr, sehr, ich sag mal, musikalisch, wenn man so möchte. Also sehr, sehr alternativ. Mit irgendwie Drums rechte Seite, das weiß ich noch, und mit die Diskussion mit Type und mit Tony. Und Bass auf der linken Seite, so Beatles-Style, ne? Das will ich so haben. Wir peilen die bloß nicht in die Mitte und so. Und dann eben die modernen Sachen, die da wären, zum Beispiel Blessed war ja eher so ein moderner, kommerzieller Song, wo es dann wirklich drauf ankommt, wo man sagt, wir wollen hier einen Hit machen. Wir wollen hier eine Radionummer machen, wie man so schön sagt. Und da musst du die Mitten, du brauchst diese Präsenz der Vocals, man hört es. Teilweise würde ich jetzt das Master von meinem Gehör, ich glaube, Tony ist da besonders empfindlich, was das angeht, die hat ein unfassbares Gehör, dieser Mensch, würde ich sagen, ist ein bisschen harsch. Also ich würde es jetzt anders machen. Wenn du es mir jetzt geben würdest, würde ich sagen, du, Tony sagt das immer so schön, der 4K-Bereich muss doch ein bisschen aufgeräumt werden. Ist ein bisschen harsch. Aber die wollten das so. Die wollten das aggressiv. Die wollten das mittig. Ne?
Ja, das ist tatsächlich aufgefallen, auf jeden Fall, als ich den Track gehört habe. Also, aber Tony, welcher DSer kam denn da zum Einsatz? Weißt du das noch?
Oder? Ich glaube, also das ist der, der in unserem Ohr am natürlichsten klingt. Und wie Farsad schon gesagt hat, da muss man gar nicht viel machen. Also wenn man da zu viel macht, dann wird ganz schnell aus einem S ein F. So, und in diesem Falle war es dann am Ende, glaube ich, das ist dann mehr, wenn alles dann zusammenfließt in einen Vocal-Bus. Das heißt, dass die Backings und sowas. Und dann hast du vielleicht in diesem Falle was nicht so, manchmal machst du dann irgendwie noch Chöre drin oder sowas. Und da funktioniert für uns so eigentlich am besten wirklich der Weiß-DSer. Der klingt einfach unfassbar, der klingt natürlich, den kannst du kaum in die Knie zwingen. Den kann man sowohl auf Vocals auch wunderschön im Mastering verwenden, wenn du das Gefühl hast, das ist noch alles ein bisschen spitz, da schießen noch S-Laute raus. Also das ist eigentlich unser Go-To-DSer. Wir haben natürlich noch andere, die vielleicht woanders zum Einsatz kommen, aber das ist eigentlich so unser Go-To. DSer, ne? Und genau. Der hat dann ganz leicht gearbeitet einfach.
Habt ihr da so ein Vocal Chain oder so ein Vocal Template, sage ich jetzt mal, so eine Chain, die mit der ihr vielleicht startet, und wie sieht die aus?
Ja. Also wir haben schon so eine grobe Template, also wir haben schon unsere Plugins in so einem Template, haben wir alles deaktiviert. Wir haben so die Sachen, die wir in der Regel immer mal benutzen, und das ist einfach vorerst, das kommt natürlich jetzt in diesem Falle war es nicht so, aber oftmals erstmal ein DSer, dann wenn nötig Tuning, dann fangen wir meistens dann an mit einem EQ, vorzugsweise den Fabfilter, weil der einfach sehr, sehr schnell ist, sehr akkurat arbeitet. Da wird in der Regel auch schon wieder ein bisschen mit DS, indem du dann vielleicht dich auf die Sibilant ein bisschen fokussierst und den da schon mal weiter ein bisschen unten mitarbeiten lässt, ne, und dann auch so, ich sag mal, diesen 3 bis 600 Hertz Bereich, das ja auch oftmals so ein bisschen Wummrigkeit dann nach dem Fab, also da wird viel dynamisch gemacht, dann gehst von da aus in der Regel in ein LA2er, dann kommt ein 1176er und dann ist eigentlich die Chain abzüglich jetzt Sound-Effekte oder so, ist das Grobe, müsste eigentlich da schon erzählt sein. Also da sind wir jetzt, haben wir jetzt nicht noch irgendwelche crazy special Plugins, sondern wir konzentrieren uns da wirklich auf die einfachen Sachen, Frequenzen kontrollieren, S-Laute, Tuning und dann die Sachen schön zusammengluten. Man kann das natürlich auch tauschen mit dem 1176er und dem LA2er, das muss man dann wirklich vom Ohr her entscheiden. Ich habe früher immer erst den 1176er genommen, damit der erstmal die schnellen Sachen abfängt und dann sozusagen der LA2er das nochmal schön zusammenglut. Mittlerweile mache ich es sehr gerne andersrum. Muss man selber mal ausprobieren, es klingt ganz gut. Ja, und dann die üblichen Sound-Effekte, sag ich mal. Einfach ein Raum, eine Platte, vielleicht noch einen kleinen Chorus-Effekt und ein Delay. Ne? Und dann geht das alles nochmal in einen Vocal-Bus und dann haben wir da oftmals, wir mögen sehr gerne den Supercharger von Native Instruments. Ist ein absolutes Beast.
Geiles
Ding. Wirklich ein kleiner Spoiler hier, da gibt es einmal den GT, den kann man sich kaufen, und es gibt die einfache Variante, die ist kostenlos, danke Native Instruments, schöne Grüße an dieser Stelle, hat mich, und ich weiß doch, wie das entstanden ist, weil wir waren hier bei mir im Studio und da haben wir irgendwie einen Song gemischt und Farsad sagte, lass mal irgendwas auf die Vocals packen. Was ist das denn hier? Oh, Supercharger, klingt doch geil. Und dann hat er den raufgeschmissen und seit dem Tag benutze ich das Ding auch in jeder, auf jedem Vocalbus. Einfach unfassbar, ne?
Das ist wirklich geil.
Muss ich auch mal
erzählen. Der ist unfassbar. Mhm. Der geht 5, 6 dB in die Knie mit allen Vocalspuren und du hörst nichts. Das Einzige, was er macht, er macht dir einen schönen Glitzer obendrauf, glut die Vocals zusammen, dass sie nicht mehr so hin und her springen. Und alles danach ist eigentlich nur noch additional sozusagen. Ne? Dann sagt man, okay, jetzt ist mir das vielleicht doch ein bisschen scharf. Ich mache noch mal einen De-Esser drauf. Vielleicht packe ich noch mal einen LA2er drauf, der das ganze Material noch mal so ein bisschen massiert und in die Breite zieht. Und dann ist das eigentlich mit den Vocals, sollte das in der Regel erzählt sein, es sei denn wirklich, da ist mal was in die Grütze gegangen, sag ich mal, bei der Aufnahme oder sowas. Da muss man natürlich dann noch ein bisschen härter Mittel sozusagen angreifen, aber das da mit so einer Chain sollte eigentlich das meiste erzählt sein.
Ja, was
ich finde, sorry,
nee, also was wir auch sehr gerne addieren, so ein Special-Trick, den wir sehr gerne einsetzen. Das habe ich bei einem Produzenten, Hip-Hop-Produzenten gesehen. Frag mich nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe. Das hat mich mega fasziniert. Der benutzt eigentlich gar keine seriellen Plugins, sondern der macht das so, dass er zwei Kompressoren benutzt, um die Vocals extrem geil sozusagen von der RMS zu haben. Das heißt, die mittlere Lautheit der Vocals, alle leisen Anteile und eben oben zu kontrollieren, weil er das miteinander mischt. Das heißt, er macht sich zwei Busse oder zwei Effekt-Returns, wie man das gerne haben möchte, kann man so oder so sehen. Und da hat er einen DBX 160 drauf. Mhm. Wurde sehr, sehr viel eingesetzt, auch in den 90er Jahren. Mhm. Und ein 1176er. Und beide laufen parallel. Mhm. Der DBX ist relativ, hat richtig Schmackes, durch diese VCA-Kompression kann also diese, ich sag mal, sauberen Anteile der Worte, die man sagt, schön betonen. Und der 1176er macht das, was wir am liebsten mögen, die transienten Extremplätten und dann die mittlere Lautheit, also den Bauch der Vocals so ein bisschen nach vorne holen. Und das ist natürlich auch immer sehr, sehr geil, wenn man, das haben wir oft im Template zu dem, was Toni gesagt hat, und haben die Möglichkeit, gerade wenn es ein volles Instrumental ist, haben wir jetzt in diesem Fall nicht gehabt, sehr leer, sehr luftig, sehr geil komponiert, sehr viel Platz für die Vocals, ja, damit stimmt. Es keine Maskierung gibt, genau. Wirklich sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Gerade auch Phil DeBeat und Jor KF, die sind da, die achten da extrem drauf, wo die Vocals sitzen. Und genau, und ja, sonst, wenn es mal voller ist, Rocksong oder was auch immer, ist diese parallele Chain, ist begnadet. Damit kriegst du jede Vocals, also Vocals kriegst du direkt in das Gesicht, wenn du so möchtest, ja.
Ja, das ist auch so bei dem Track, finde ich. Also die Vocals sind echt richtig, richtig, gehen richtig nach vorne, sag ich mal. Wurden die denn auch schon so angeliefert, also so vorkomprimiert und so?
Ja, die arbeiten, also wie ich hatte mit Carlo das Privileg, dann einmal in Stuttgart auch zu sein. Mehrere Sessions haben wir gemacht und als wir in Stuttgart waren, da hat er mich gefragt, was soll ich da machen? Dann habe ich gesagt, Vocal Chain, ganz einfach, du holst dir irgendein U87-Klon von Bock Audio, hat er den. Den U87 von Bock Audio, das ist eine amerikanische Firma, die den unfassbar genial macht. Ist ein bisschen günstiger. U87 kommst du so ja auch gar nicht mehr ran. Dann geht es rein in ein Neve 1073 von Heritage Audio. Finde ich ein bisschen direkter vom Klang als den eigentlichen Neve-Klang. Gerade den Vintage-Neve-Klang, der ist ein bisschen mumpfig. Mögen einige gerne, gerade wenn sie so ein bisschen sibilantisch klingen. Dann geht es rein in ein Fetso, man wird es nicht glauben, aber in ein UBK Fetso. Das ist ein modifizierter Fetso von Kush Audio. Der Typ ist auch irgendwie total heavy, was der drauf hat. Der hat ihn so modifiziert, dass im Prinzip das kleinste Kind damit arbeiten kann. Du hast da so Presets, die du anwählen kannst. Und die klingen eigentlich immer gut, wenn du das so möchtest. Ja, so muss man sich das vorstellen. Mit dem Fetso muss man, der Original muss man schon ein bisschen was drauf haben, wobei die MK2 jetzt auch schon anders ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Von da aus geht's rein in ein Retro-Instruments Star-Level. Da weißt du, wo die Reise hingeht. Und dann natürlich, Carlo benutzt im Moment ein Universal Audio Interface, ein Apollo. Und dann ist die Vocals klingen halt schon erste Sahne. Okay. Also kann man eigentlich nicht besser machen, so, ne? In dem Sinne, da muss ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Lieber Carlo, kauf dir das. Wirklich, brauche ich das alles? Ja, das brauchst du. Ja. So in dem Dreh, genau.
Sehr gut. Ja. Ja. Super. Dann machen wir mal ganz kurz ein bisschen Werbung an der Stelle und senden liebe Grüße von unserem Partner Hofer. Denn für alle Studio-Sofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, und Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, alles groß geschrieben, dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Der Kollege macht weiter.
Jawohl. So, wir haben einen Hip-Hop-Track und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal dringend über Bass und Beats sprechen, was so, denke ich, neben den Vocals das Wichtigste ist. Wer von euch will? Wir haben in unseren Notizen hier Fasi drin. Fasi, du bist schon sehr oft hier gewesen.
Ja, das
möchte
stimmt,
jemand
ja.
anders oder möchtest du Fasi?
Ich lasse gerne den anderen den Vortritt. Ich rede so viel. heißt es ja.
Wer will?
Warte hier.
Type, willst du?
Ich kann gerne machen.
Jakob, ja. Type, dann mach du.
Dann machen wir das. Bass und Beats meintest du, genau.
Ja.
Was natürlich beim Hip-Hop immer sehr wichtig ist, die Monokompatibilität. Das heißt, du musst gucken, wo du die Areale von den bestimmten Instrumenten fixierst. Das heißt, die Kick muss durchkommen und der Bass muss natürlich durchkommen. Dementsprechend, was da immer ganz wichtig ist, was wir immer gern zuerst machen, ist gucken, wo maskiert sich das. Mhm. Und das kann man super in diesem Arbeitstier namens Pro-Q3 machen. Mhm. Da kommen quasi diese roten Strahlen, die dir dann zeigen, da wird es ein bisschen maskiert. Was wir aber nicht machen, ist, dass wir uns blind darauf verlassen. Das heißt, wir hören dann immer rein, machen den Dip da, wo wir es für richtig halten, fangen meist mit der Tonart des Songs an und gehen dann vielleicht 5 bis 10 Hertz irgendwie nach rechts oder nach links, um zu schauen, wo es besser klingt. Mhm. Dann, wenn wir uns für eine Nummer entschieden haben, dann geht es halt weiter, dass man den Transienten ein bisschen mehr rausarbeitet, dass es dann in eine Kompression reingeht, dass es alles ein bisschen zusammengeglut wird. Weil wir arbeiten auf Stem-Ebene. Mhm. Das heißt, wir haben einen Drum-Stem, wir haben einen Bass-Stem, einen Melo-Stem, einen Vox, manchmal einen Vox-Background-Stem oder Backing-Vocal-Stem und einen FX-Stem, wo wir schon mal die halbe Miete quasi haben. Mhm. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Wu-Wu auf dem Mixbus. Da muss man halt natürlich gucken, dass der Sustain vom Bass, der war halt in dem Fall in diesem Song sehr wichtig, dass der nicht zu sehr geduckt wird, sondern dass der schön, wenn man den im Auto hört, auch pumpt, so wie es sein soll beim Hip-Hop.
Du hast gerade am Anfang nochmal erwähnt, ihr achtet sehr darauf, dass der Bass monokompatibel ist. Kannst du gerade nochmal erklären, warum ihr das macht und wieso das wichtig ist?
Die Monokompatibilität ist einfach wichtig, weil der Bass ja auch mit die meiste Energie hat. Und diese Energie, die soll ja auch, vor allem beim Hip-Hop ist sie halt sehr wichtig, bei Jazz oder bei Klassik-Songs wirst du das nicht so finden. Das heißt, wir gucken da, dass diese Energie auch wirklich passt. Und da der Bass ja auch die höchste Energie hat und du hast keine Ortung, du hast keine Lokalisation, auf die du achten musst. Dementsprechend macht es keinen Sinn, den massiv in die Saiten zu pushen. Kann man natürlich auch, ne? Ist immer so ein künstlerischer Aspekt. Aber da ist es wichtig, dass die Monomitte stimmt, damit die Energie auch wirklich gleichmäßig auf beide Lautsprecher verteilt wird.
Und was für Werkzeuge nutzt ihr dafür? Also jetzt gerade, wenn du jetzt beispielsweise so einen Synthi-Bass angeliefert kriegst, wo dann einer noch ein bisschen Chorus drauf gedreht hast und dann wapert es in den Saiten hin und her, nutzt ihr dafür einen EQ? Oder es gibt ja auch mittlerweile spezielle Plugins, wo du sagst, irgendwie, keine Ahnung, alles unter 80 Hertz wird einfach brutal Mono gemacht. Mit welcher Magic auch immer die da im Hintergrund arbeiten. Was macht ihr da?
Also wir arbeiten sehr wenig mit Low Cuts. Also wir arbeiten eher mit Low Shelves und da dann meist mit einem Pro Q3, der ja schön dynamisch da angefasst werden kann. Den kann man auch in Mid-Side einstellen. Und in dem Fall machen wir zum Beispiel bei 80 Hertz eine Absenkung im Low Shelf Bereich bei den Saiten, dass die Monomitte ein bisschen mehr hervorkommt. Dann gerne Saturation, damit natürlich auch die harmonischen, die da entstehen können, noch ein bisschen mehr rausgekitzelt werden, dass der sich auch im oberen Bereich durchsetzt. Dafür nutzen wir ganz gerne den Decapitator. Was wir auch gerne nutzen als Kompressionstool ist der LA-2A. Also der ist immer relativ einfach zu bedienen. Du hast die beiden Knobs, guckst halt, dass der ein bisschen was macht, damit er den Bass ein bisschen kontrollieren kann.
Jetzt um den Bass und alles gut beurteilen zu können, ich muss mal ganz kurz eine Abhörfrage an der Stelle stellen. Wie kontrolliert ihr? Habt ihr alle irgendwie Full-Range-Boxen mit oder Subwoofer im Studio oder macht ihr das über besonders tiefgehende Kopfhörer? Wie hört ihr da ab?
Also bei mir ist es so, dass ich zu 90% mit Kopfhörern arbeite. Mhm. Also mit denen, die ich auch gerade aufhabe. Mhm. Und ansonsten höre ich immer gegen mit AirPods, einfach um zu gucken, weil man muss ja auch immer den Consumer-Bereich im Auge behalten, so genau. Wie hören das andere ab, so wie früher der liebe Chris Lord Algie sein Küchenradio fixiert hat und gesagt hat, darauf muss es quasi die Oma Erna auch noch hören können. Das sind heutzutage halt die AirPods, manche natürlich auch AirPods Max, die sehe ich auch immer mehr. Die habe ich mir jetzt noch nicht geholt, aber die, die kleinen AirPods, um so ein bisschen zu gucken, passt das alles und geht das überein. Und dann habe ich noch Yamaha HS5 im Studio.
Cam, okay, das war jetzt auf den Bass bezogen, richtig? Was, das war nochmal Decapitator gesagt, ne? Das ist echt so, manchmal sitze ich da und jetzt, ach, jetzt brauche ich nochmal irgendwie so ein Tool und dann für so ein bisschen Verzerrung und so. Und dann früher habe ich immer den Decapitator ausgepackt. Und später dann nicht mehr. Und jetzt denke ich mir so, ja, stimmt, du hast jetzt wieder Decapitator genannt. Und jetzt ist der wieder in meinem Kopf. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So manchmal, stimmt, dieses Plugin, das habe ich auch noch früher super oft verwendet. Und jetzt gar nicht mehr, verdammt.
Ja, was auch noch geil ist, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, Vertigo VSM3. Also den nutze ich vor allem aus Synthesizern oder Synth-Bässen, weil man da auch noch mal in Mitte und Seite jeweils Saturation einstellen kann. Und also der Fasi hat ja das Privileg, die Hardware davon zu haben. Danke, ich bin schon mit dem Plugin mehr als zufrieden, aber die Hardware holt es natürlich noch mal ganz anders raus. Hardware. Von daher, das noch ein Tipp für Marc, Vertigo VSM3.
Ja.
Kauf ihn dir.
Danke.
Ja, das ist also Decapitator ist ja echt oft bei uns auch auf dem Bass, ne? Und hier bei der 808 ist es ja bei dem Song jetzt speziell, der ist wirklich, die 808 ist extrem verzerrt. Das heißt, wir haben wirklich massiv Obertöne erzeugt, was auch ein Tool ist, was beim Bass ich oft sehe, dass das nicht oft eingesetzt wird, verstehe ich nicht so ganz, für Kompression, ist ein Solid-State-Kompressor einzusetzen, den LA3A. Der kann eben genau diese harmonischen Obertöne, die dritten, fünften, siebten, also die Odd-Order-Harmonics genial nach vorne holen. Und das macht immer so ein bisschen Reibung und dann hörst du das besonders gut auf Earpods oder auf irgendwie Mac-Lautsprechern oder was. Also ganz, ganz krasses Tool, was sehr selten eingesetzt wird. LA3A haben viele Leute vergessen.
Okay, muss ich
die meisten kennen 1176er und genau. Und Universal Audio hat, glaube ich, auch den endlich mal wieder upgedatet, dass er auch groß ist und dass du den ja anpassen kannst. Früher war es ja echt so ein kleines Plugin in so einem Fenster und so. Genau, aber es ist wirklich, also ertappe ich mich immer wieder bei Decapitator eigentlich nicht wegzudenken. Ganz, ganz abgefahren. Roger Schult AS Phase Shifter. Game over. Das ist Game Changer für Bass und Kickdrum. Du willst eine bestimmte Sektion im Bass hören, im Gegensatz zu Kickdrum, als Phase-Shifter auf den Bass. Dann muss er aber auf beiden Kanälen sein, weil du jetzt nicht ist eigentlich ja konzipiert, um Multimiking sozusagen in Phase zu bringen oder zwei Spuren. Als Game-Changer. Du suchst die Frequenz, ab welcher du sozusagen die Phase veränderst. Ich muss es jetzt wirklich einfach erklären. Das Ding ist sehr, sehr komplex. Aber das ist Game over. Wirklich. Weil du ja sonst nur sagen kannst, okay, Phase drehen, oder Phase nicht drehen. Mhm. Oder du nimmst einen EQ. Damit drehst du ja auch die Phase. Veränderst ja auch die Phase. Je nachdem, ne? Ob du einen Linearphasing oder Minimalphasing einsetzt. Aber AS Phase Shifter, Game Changer. Hörst den Bass nicht gegen die Kick, weil sie sich auslöschen. AS Phase Shifter drauf. Frequenz auf 100 einstellen. Da so Ballpark 200, 100 bis 200. Und dann fängst du an sozusagen von 0 bis 180 Grad zu drehen. Und irgendwann sagst du, oh, was? Das war's. Dankeschön, gute Nacht. Das ist echt abgefahren. Also ja,
viele
Roger Schultz.
An Roger.
Ja, boah, Genius.
Ist auch bei der Studioszene dabei.
Ja, ich freue mich total. Der hat auch sich gerade gemeldet bei uns. Ich freue mich auch.
Sehr cool. Der hat auch meinen Gitarren-Amp repariert damals, noch als er untergegangen ist, mein Gitarren-Amp bei dem Hochwasser hier. Mein Keller vollgelaufen. Das hat er mir noch den Gefallen getan und meinen Marshall von 1985 repariert. Also,
ich
bin ihm sehr verbunden.
Das glaube ich, der repariert alles. Ja,
ja, das ist echt krass. Krasser Typ. Den müssen wir auch mal einladen, Klaus.
Sehr, sehr gern.
Ja.
Ja, Fasi, wo wir dich gerade im Bild haben? Machen wir weiter. Wir wollen noch ein bisschen über das Arrangement sprechen.
Ja.
Was glaubst du, oder beziehungsweise ich fange mal anders an. Das Arrangement, würde ich jetzt sagen, ohne das despektierlich zu meinen, ist sehr minimalistisch und funktioniert auch deshalb sehr gut. Warum glaubst du denn, funktioniert das Arrangement halt besonders gut?
Also ich glaube, dass erstmal Luft geschaffen wird zwischen Vocals und Instrumental. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, du musst im Mixing nicht viel machen. Alles hat seinen Platz. Was natürlich interessant ist, gerade bei dem Arrangement, was so hervorsticht, sind die Vocal Samples. Das ist so eine Feinheit, die Phil the Beat und Bizarre sehr gut beherrschen. Das ist so, ich glaube, mittlerweile schon so ein Genre geworden, wo man so Vocals pitcht und sie dann sozusagen benutzt, um, ich sag mal, Ohrwürmer zu generieren. Ja, du machst halt damit schon eine Melodie. Dua Lipa macht das, ganz, ganz viele Leute machen das, ganz viele Artists nutzen das für sich. Chris Brown und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so das A und O, dass es eben so minimalistisch ist. Weil, wie man immer so schön sagt, keep it simple ist meines Erachtens auch das Schwerste beim Songwriting, beim Produzieren. Mhm. Oftmals, du hast ja vorhin im Eingang auch schön gesagt, man ballert die Sachen so voll und dann ertappt man sich dabei, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt vorne, was ist hinten. Du erzählst keine richtige Geschichte. Es entsteht keine Dreidimensionalität, keine Bewegung, keine Leichtigkeit sozusagen, sondern alles ist voll. Oh, da ist noch ein Sound, da ist noch ein Sound. Und ich denke, die einfachsten Sachen, weißt du, wenn ich schnie, schnie, schnappi, ne, die einfachsten Sachen sind minimalistisch, ne? Pentatonik, das geht am besten. Dann hast du dann alle meine Entchen oder Bruder Jakob, ne? Das ist halt, das funktioniert super. Da muss man sich so ein bisschen reinarbeiten. Da sind wir so ein bisschen Nerds, was das angeht. Da haben wir sehr viel diese Songs, die Hits waren, studiert und versucht zu verstehen mit Musiktheorie. Ich hatte nun mal auch Musiktheorie, ich hatte Musikleistungskurs, das so ein bisschen in Einklang zu bringen. Was ist da eigentlich, wenn man so das Ergebnis hört? Was ist, wenn man das reverse-engineert? Was ist eigentlich passiert? Und das ist bei dem Song, du merkst, das ist alles auf Hit getrimmt. Wir wollen das Ding, das muss eine Radionummer sein.
So okay. Welche Tipps hast du denn für unsere Hörer, die man schon im Arrangement ganz gut beachten kann, damit der Mix auch besser funktioniert nachher?
Ja, also eigentlich ist Soundauswahl ist natürlich ganz, ganz wichtig. Sounds müssen durchsetzungsfähig sein und Darkchild hat mal gesagt, dass er immer nach uniken Sounds sucht. Womit man das am besten machen kann, ist, wenn man meines Erachtens ein so ein Hardware-Synth oder was da hat, wenn man gerade so was Synths, Flächen und sowas angeht. Juno kommt da so ein bisschen in den Kopf, ne? 106, ne? Juno 60. Da sind auch die Sounds, die meisten Sounds von diesem Song entstanden raus und dann ein bisschen modifizieren. Was ich auch empfehlen würde, ist die Drums zu tunen. Aber sowas von. Also Kickdrum in Tune. Absolut richtig. Genauso ist es manchmal auf eine Quinte. Das muss man sich ein bisschen angucken. Gerade Claps funktionieren gut auf einer Terz oder einer Quinte sozusagen. Also die 3 und die 5. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Und dann ist, glaube ich, erstmal weniger mehr. Wenn die Geschichte, sage ich mal, durch die reine Melodie, die man drauf singt, getragen werden kann und durch 4, 5 Elemente, man sollte sich wirklich fokussieren, dann hat man alles eigentlich erzählt. Ne? Und ob man dann die Sachen voll macht, das sind ja meistens dann so Beiwerk, ob du so Pads drin hast oder so. Da kommt ja keiner und sagt, das Pad ist jetzt super krass, wenn der Song eigentlich eine Melodie oder eine Topline hat. Ne? Es gibt halt Songs, wo die Pads wichtig sind. Hier hast du auch speziell, kommt später ein Synth-Pad dazu, was auch gesidechained ist, ne? Damit die Drums auch durchkommen, weil es dann im Takt der Kickdrum immer gesidechained ist. Ne?
Okay.
Das sind so Keys Sachen, die man machen kann. Die Keys, genau. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel schon über Plugins gesprochen, die angewendet wurden. Und jetzt wechsle ich nochmal rüber zu Tony. Wie habt ihr eure analoge Hardware, von der ihr jetzt schon viel gesprochen habt, wie habt ihr die eingebunden? Welche wurde verwendet?
In diesem Falle hatten wir ja die zwei Sachen von SPL, aber ich würde sagen, da ist Fasi tatsächlich noch viel versierter mit den zwei SPL-Geräten. Mhm. Vielleicht mag der da noch mal kurz zu der analogen Seite was sagen.
Alles klar, dann switchen wir noch mal rüber.
Ja, also wir haben das so gemacht, dass wir bei dem Song uns gedacht haben, der Song hat diese Aggressivität. Das heißt, du musst dir vorstellen, wir haben ein Ion drauf, wir haben ein SPL-PQ drauf bei diesem Song insbesondere. und haben das eingebunden über die Inserts der VSM. Mhm. Das heißt, wir haben Saturation gleichzeitig und können das auf Mid und Side machen. Und da wurde halt einfach entsprechend geguckt. Ein kleiner Tipp, wenn man mit Hardware anfängt, wenn man nicht weiß, wo man drehen soll, weil man kann an allem drehen, mehr oder minder. Man sucht sich die Tonart raus. Zum Beispiel, wenn der Song in A-Moll komponiert ist, ist die Grundfrequenz von A 55 im Subbereich. Und so kann man das dann immer aufaddieren. Ne? 110, nächste Oktave und so weiter. 220, nächste Oktave. Und da fängt man an, in diesen Grundtönen, die tonal klingen, so ein bisschen mal zu boosten. Mhm. Oder in den Sachen, die atonal klingen, ein bisschen zu cutten. Und schaut mal, wird die Musik präsenter. Und das ist das, was hier so passiert. Die Aggressivität haben wir wirklich final dann auch hinbekommen mit dem VSM. Mhm. Indem wir Odd Order Harmonics an den Seiten und gerade auch in der Mitte so ein bisschen addiert haben. Und das war dann, das hat sich einfach fantastisch angehört. Und weil es zwei Inserts hast, hast du Kompressor drin. Der Kompressor läuft auch nicht auf Full Range, sondern ich glaube, der war 30% gemixt. Das kannst du alles über die VSM lösen. Und genau, das ist so ein Mixing-Tool.
Ja. Wenn ich da noch was hinzufügen darf.
Aber sicher doch.
Und zwar bei dem Pico ist nämlich das Coole, dass du dir auch die Breite der Bänder auswählen kannst.
Ja.
Du kannst ja auch, du kannst ihn ja quasi auf Mix trimmen oder auf Master trimmen, also dementsprechend mit den dazugehörigen dB-Zahlen. Der ist natürlich am Anfang erstmal erschlagend, aber deswegen ist er ja auch eher für hochwertige Ingenieure, die es ernst meinen und nicht für Leute, die sagen, ich möchte mir mal jetzt ein Gerät kaufen. Mhm. Und da liest man dann natürlich auch mal das Manual und überlegt sich, okay, brauche ich den wirklich und bringt er es? Und ich kann nur sagen, ja, er bringt es. er macht das, was er soll. Mhm. Und wir hatten das Glück, dass wir den einsetzen durften. Genauso wie Fasi schon meinte, der SPL Ion ist ein Monster. Mhm. Vor allem, wenn du Midrange nach vorne bringen willst. Mhm. Und Midrange ist ja so mit eine der wichtigsten Sachen, wenn du den Song verstehen willst. Also Bass ist cool so und Töne sind auch cool. Aber Midrange kannst du halt überall hören. Deswegen diese Küchenradio-Geschichte von Chris Lord-Alge. Mhm. Der hat es ja eigentlich nur gemacht, um den Midrange besser hören zu können und zu gucken, ist zwischen 400 Hertz und 4K passiert da genug oder brauche ich eigentlich Bass und Höhen, damit man es überhaupt wirklich versteht, dass es ein Song ist. Und dann hast du halt leider was falsch gemacht. Das heißt, man muss sich gar nicht so ein Küchenradio holen, wenn man keine Lust dazu hat. Mhm. Man kann ja auch quasi einfach auf seiner Summe, um gegenzuhören, ein Pro Q3 oder irgendein IQ machen, ein Bandpass, um dann nochmal den Midrange abzuchecken. Das machen ganz viele. Mhm. Ja, also da gibt's ja auch andere Modifikationen. Man kann zum Beispiel beim Barefoot hast du diese schöne Remote, wo du das dann einstellen kannst, dass er wie Barefoot. Die NS10 klingt. Der liebe Fasi, Barefoot, ja.
Ja, ja.
Werbung an dieser Stelle. Shoutouts gehen raus. Und NS10 sind ja auch genau deswegen, wegen des Midrange, weil die halt eher Midrangey sind. Deswegen hat sich der Engineer das damals hingestellt und heutzutage ist es ja immer noch so. Und die Yamaha HS5 oder Yamaha HS10, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube HS5, sind dem so ein bisschen nachempfunden. Das ist so quasi die Neuauflage, aber trotzdem sieht man bei den meisten immer noch die NS10 im Studio als Frontalabhör gegen Maschine.
Mhm. Mich würde noch interessieren, wie ihr die Hardware eingebunden habt. Also jetzt beispielsweise, ihr habt über den PQ, ihr habt über den Iron gesprochen. Mhm. Lagen die bei euch auf der Summe drauf oder habt ihr die für wirklich einzelne Stem-Bearbeitung benutzt?
Nee. Auf der Summe.
Auf der Summe.
Also, die liegen auf der Summe tatsächlich. Mhm. Wenn der grobe Mix steht, also wir haben, um mal das ganz kurz zu erklären, wir haben tatsächlich eine Stem-Mixing-Strategie, die wir uns erarbeitet haben, wo wir viel gelernt haben, auch vom Friedemann, sehr viel gelernt haben. Friedemann Tischmeier an der Stelle, hi. Und liebe Grüße. Und wir haben sozusagen eine Kombination aus dieser Stem-Strategie, dem Building up the House nennt man das. Das heißt, du fängst mit tiefen Frequenzen an, ist nicht ganz richtig. Drums, Bass und so weiter und so fort. Und gleichzeitig aber auch dem Top-Down-Mixing. Weil wir gemerkt haben, wenn man diese Sachen implementiert, kriegst du einen Mix mit 200 Spuren in 0, nix auf die Reihe. Sonst brauchst du Wochen und so weiter. Top-Down-Mixing bedeutet, wir fangen auf der Summe an, überlegen uns die gesamte Mischung, die wir gerade hören, wo wir ein bisschen gepegelt haben, braucht ein bisschen mehr Höhen, EQ rauf, halben dB mehr Höhen. Mhm. Jetzt kann ich das weiter transferieren auf den Stem, der die Höhen benötigt. Und das weiter transferieren auf die Subgruppe, die das benötigt. Und weiter transferieren auf die einzelne Spur, die das benötigt. Also von Top nach Down. von der Summe zu den Stems, zu den Subgruppen, zu den einzelnen Spuren, wenn man so möchte. Und das kombiniert schafft es immer schon, das richtige Gain-Staging zu haben. Gerade Hardware, VSM, also man muss auch einfach mal dazu sagen, da ist man wirklich, ich sag's immer, dieses Privilegwort ist wirklich toll. Da, man ist privilegiert. Wenn man das zusammenrechnet, wir haben da 7.000 Euro gefühlt, 5.000 Euro Iron, wir haben 7.000 Euro PQ und wir haben da so ein 8.000, 9.000 Euro VSM, das ist dann auf der Summe und du merkst sofort, dass der Mix halt einfach deutlich größer klingt, bevor du überhaupt was gemacht hast. Und diese Philosophie, wenn wir das miteinander kombinieren, zahnt ineinander. Also wir sind keine Freunde von, das geht nur so. Also das ist ja die, jetzt mal, ich sag das jetzt einfach mal so frech, die Engländer und die Amerikaner, wenn man da die Mixe teilweise hört oder die Masterings, die haben da No-Go, da gibt's nicht irgendwie, da muss jetzt ein Low-Cut bei 30 Hertz oder so. Die muss, kennen die gar nicht. Wenn er da 7 dB reindrehen muss, macht er das. So. Ne, und natürlich kannst du sagen, kannst du mir das Ding nächstes Mal mit 7 dB mehr Höhen geben, den Sound. Ja, der hat jetzt nicht gepasst. Na klar, aber man grenzt sich ein. Das wollen wir auf keinen Fall.
Jetzt gibt es ja sowohl vom Iron als auch vom PQ eine Plugin-Version. Habt ihr das mal verglichen?
Ja. Und? Ja, also das... Oh, sorry. Okay. Das haben wir tatsächlich verglichen. Und natürlich sind das... Welten. Mhm. Es ist aber auch einfach dem geschuldet, dass es physikalisch unmöglich ist. Es ist einfach nicht möglich, das nachzubauen in den PCs. Und wenn man sich das ganz einfach versucht herzuleiten, hast du ein Gerät, was nur eine Aufgabe hat. Das ist der Ion mit seiner Kompression. Und dann hast du ein Gerät, was 1000 Aufgaben hat. Das ist ein PC oder ein Mac. Und dementsprechend kann es ja auch nur unter gewissen Umständen drunter leiden müssen, weil der PC ja trotzdem noch andere Sachen machen muss. Er muss die DAW starten, er muss die Spuren halten, er muss die einzelnen Plugins halten. Und die sind schon sehr gut dabei, Plugins zu emulieren, das muss man schon sagen. Also ich glaube, wenn man das mit vor 5 Jahren vergleicht oder vor 10 Jahren, auch wenn ich es vor 10 Jahren ehrlicherweise nicht vergleichen kann, aber vor 5 Jahren, dann merkt man schon diesen Fortschritt, der einfach da ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwann möglich ist, das so zu 100%ig zu emulieren. Aber ich glaube, man kommt immer näher dran. Und ich glaube, auch diese Hörgewöhnung wird mit der Zeit immer extremer, weil die Leute auch immer mehr auf Plugins arbeiten, immer mehr mit Isotope arbeiten und den ganzen Geschichten und sich so drauf einhören und sagen, ja, das ist es jetzt, das passt so, dass man dann mit Analoggeräten wieder einen Aha-Effekt kreieren kann. Weil du vielleicht 10 Songs hörst, die mit Isotope gemacht wurden, und dann hörst du einen mit einem SPL ein und denkst dir so, was ist denn da passiert? Da ist ja richtig Tiefenstaffelung drin. Das ist ja Dreidimensionalität des Todes und also Saturation. Also, ne, das sind so die Sachen, die man da immer mit in den Kontext ziehen muss, wenn man sagt, Plugins oder Hardware. Ne, Hardware bringt immer was ganz anderes zum Tisch und dann muss man halt sich überlegen, mag ich das für diesen Song? Passt das für diesen Song? Oder nutze ich das einfach nur, weil ich es hab? Na, und da stellen wir uns halt immer die Frage, ist es wirklich notwendig oder reicht es, wenn ich da wirklich nur einen dynamischen IQ bediene, der dann so ein bisschen Expansion oder Upward Compression macht für den 300-Hertz-Bereich und ein bisschen den Midrange hervorzuheben, weil die Produktion schon perfekt ist. Also wir sind auch keine Freunde davon, wir müssen immer diese Chain benutzen oder wir müssen immer diese Plugins benutzen, sondern wir hören uns den Song an, versuchen es zu analysieren, was kann dem Song gut tun und dann setzen wir das ein.
Wie sieht's denn mit der Handhabung bzw. der Bedienung aus, wenn wir jetzt mal den PQ vergleichen zwischen Plugin und der Hardware, weil ich finde, der PQ ist ja schon als Hardware unglaublich flexibel und arbeitet sehr detailliert, ne?
Ja. Was man sich da zur Hilfe nehmen kann, ist tatsächlich dann das Plugin.
Das Plugin, ja.
Weil du kannst dir ja da die Einstellungen machen. Klar ist es vom Klang her unterschiedlich, man kann es nicht 1:1 so übertragen. Aber wenn man jetzt versucht, den zu recallen, dann kannst du dir auch einfach in dem Projekt das Plugin aufrufen, die Einstellung machen und das ist dann quasi dein Marker dafür. Ah, okay, so hatte ich den PQ eingestellt. Viele andere Ingenieure machen ja Bilder. Ne? Und Ja, cool. Das ist dann irgendwann so, dann guckst du in deine Fotos rein und denkst, ach scheiße, für welches Projekt war das nochmal? Ich habe vergessen, das zu beschriften, weil es war irgendwie wieder eine Nachtaktion, so um 0:03 Uhr. Ich so, ja, pack doch mal den SPL-Ion drauf. Ich so, oh, ja, okay, warte, hier Foto. Und dann müsst ihr überlegen, ach, welche Produktion war das nochmal? Das war 24.10. und so viel Uhr. Und damit kannst du halt deinen Workflow unheimlich optimieren, indem du einfach die Plugins, die eh schon nachgebaut sind, für dein analoges Gear benutzt, aber halt nicht mit einschleifst, sondern nur als Marker quasi so, das ist das Plugin, was ich habe.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ja, das ist echt verrückt. Da sind wir drauf gekommen, weil André Masterati von Audiosteps, André Freitag, der wollte in Dresden eine Masterclass machen mit SPL. Da hatten wir das Privileg, dann diese Masterclass zu machen, auch zu dem Song mit Bless. Und das war echt abgefahren, weil wir hatten die Hardware natürlich da. Wir wollten das dann mit der Hardware zeigen. Und wir wollten mal sehen, beim Otto-Normalverbraucher, gibt es da einen Aha-Effekt? Und ich kann dir sagen, da fliegst du vom Stuhl. Wirklich. Hm? Also da sitzt einer, der nichts mit Mastering und nichts zu tun hat. Der spielt ein Instrument. Der ist Instrumentalist, der spielt Geige. Und dann sitzt er dann da und dann machst du so, guck mal, das ist Plugin. Und dann, oh ja, krass. Und das ist Hardware. Oh, und dann geht er so nach hinten und denkst du so, hast du das auch gerade gespürt wie ich? Meinst du, ja, das klingt viel besser. Er kann es nicht erklären, aber es klingt viel besser. Das ist echt abgefahren. Also das war richtig geil. Und das kannst du mit der Elysia Hardware ja genauso machen. Ne?
Ja.
Dem Alpha, den gibt es auch von Plugin Alliance. Und hier den Music gibt es auch von Plugin Alliance. Könntest du genauso machen. Und das war interessant, den mal zu zeigen. Guck mal, das ist digital. Und da ist nur das Gain Staging davor wichtig. Dass das Gain Staging so ein bisschen passt. Und dass du das ungefähr, das wird natürlich niemals die gleichen Steps sein, das ist klar. Aber ungefähr, da kommt es ja drauf an. Und am Ende des Tages sollst du ja auch musikalisch arbeiten. Sollst hinhören, während du das reindrehst. Mhm, und nicht sagen, 0,25 dB, das muss es sein. funktioniert nicht, ne? Also so in der Art, auch, genau.
Auch da vielleicht noch zu, wenn ich darf.
Klar.
Was Fasi auch schon meinte, Lautstärkegleichheit ist unheimlich wichtig. Mhm. Also wenn du Sachen vergleichen willst, dann kannst du nicht anfangen, irgendwie die analoge Hardware 6 dB lauter zu machen als das Plugin, weil du dann denkst, oh, ist ja geil, wegen der Fletcher- und Munsen-Geschichte, ne? Und das wollen wir halt nicht. Wir versuchen das dann wirklich auch ehrlich zu replizieren, soweit es halt geht, und gucken immer nach Lautstärkegleichheit. So machen wir es auch beim Mix und Master im finalen Schliff. Dann nutzen wir das Tool von Adapter Matrix AB. Aber jetzt frag mich nicht.
Plugin Alliance, genau.
Von Plugin Alliance
ist die Firma, genau. Plugin Alliance bringt's raus, ja.
Hört sich auch sehr oft.
Und das ist perfekt. Also da kannst du direkt die Lautstärkegleichheit, kannst du synken mit dem Marker. Wenn du jetzt zum Beispiel beim fünften Takt anfängst, was ich halt ganz gerne mache, ist, ich setze das nicht auf den ersten Takt in der DAW, sondern ich will mal so ein bisschen Freilauf vorher haben, weil dann kann ich immer noch eine Volume-Automation am Anfang fahren und habe immer noch die Übersicht. Also das machen manche anders, also da habe ich so meine Arbeitsweise. Ja. Und da ist dann dieser Sync-Button sehr essentiell, weil du nicht irgendwie lange gucken musst, ah scheiße, fängt das jetzt gleichzeitig an? Ah nee, du setzt den Marker da, synkst es und dann kannst du die Lautstärkegleichheit checken und guckst halt direkt oder hörst besser gesagt direkt, wie klingt der Rough-Mix oder wie klingt der Mix und wie klingt das Master? Ist es besser, ist es schlechter, was kommt mehr zum Vorschein? Habe ich vielleicht die Tiefenstaffelung komplett verändert? Habe ich die Wurst zu sehr zusammengedrückt? Habe zu viele Transienten gekillt oder habe zu viel Sustain hinzugefügt? Das kann man halt alles nur wirklich gut überprüfen, wenn man es Lautstärke gleich macht.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ja.
Lauter ist immer besser.
Ja, so ist es. Genau. Lustigerweise gestern Abend noch beim Essen mit dem lieben Waldemar Vogel drüber gesprochen, über alte Plugins von so alteingesessenen Herstellern, die einfach mal so 1-2 dB automatisch lauter im Hintergrund machen.
Ja,
und dann klingt es ja schon direkt geiler, dieses Plugin. Ne?
Ja, gute Verkaufsstrategie. Ja.
God Particle oder was?
Naja, zum Beispiel. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist auch übrigens ein Tipp für die Zuhörer, ne, die Mixing machen wollen. Ist es, wir benutzen, das machen die meisten, glaube ich, auch, Plugin-Doktor, um uns anzugucken, was das Plugin macht. Und man kann es so erahnen, was es macht. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation, aber gerade bei den Harmonics, wenn man sich die Hammersteins anguckt, kann man sehen, was es macht. Und ihr werdet uns oftmals dabei ertappen, dass wir einfach ein Plugin, Toni zum Beispiel hat den Trick beim Vertigo VSE, das ist der EQ, Vertigo Sound VS, und E ist der EQ, der Gyrator-EQ. Gyratoren, eine Gyratorschaltung, kann letzten Endes LC-Filter extrem gut abbilden, wenn man so möchte. die Harmonics. Und klingt am Ende, je nachdem, was du an Transformern benutzt, wie Tube Gear. Also sehr, sehr warm, sehr musikalisch. Was auch immer das heißen mag. Ich weiß immer nicht, warum die Musik warm klingt. Weil, wenn man sie anfasst, hatte sie dieselbe Temperatur wie vorher. Aber von mir aus, ja? Also 300 Hertz betont, wenn man so möchte. Und das ist für uns immer wichtig, dass die Plugins im Preset bei uns abgespeichert sind. Was weiß ich, Type Starter oder Tony Starter haben wir auch vom Friedemann, wo wir genau wissen, das ist lautheitsgleich, wenn ich das Plugin rauflade. Und wenn es jetzt Harmonics edit und es macht irgendwas Geiles damit, zum Beispiel Jason Joshua benutzt zum Beispiel den Shadow Hills Mastering Kompressor sehr gerne, gar nicht für die Kompressoreinheit, sondern für diese Topologie der Transformer. Das sind so Sachen, immer versuchen, gerade wenn man eine Chain hat, auch bei Vocals, dass sie im Nachhinein, wenn man die Chain anschaltet, nicht lauter klingt. Sondern entweder gleich laut. Und mein Tipp, wenn man sein Ohr richtig schulen will, das hat mich so weitergebracht im Mixing und Mastering, ist, mach es leiser nach den Plugins. Achte genau drauf, was machen die Plugins mit dem Sound? Weil Friedemann hat das sehr, sehr schön gesagt. Friedemann Tischmeier, der uns das beigebracht hat, der hat das wirklich toll gesagt. Er sagte, für jedes Plugin, für jedes Tool bezahlst du auch. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne?
Ja, also was wir natürlich auch dann gerne machen, ist einfach wirklich, wie Faser gesagt hat, wir gucken uns die Dinger mal im Plugin-Doktor an und das würde ich auch jedem empfehlen oder würden wir auch jedem empfehlen, speichert dir dann einfach, hol dir das Volume auf null, speichert das Ding ab als Default-Preset und dann kommen da nicht direkt, LA2 ist ein bestes Beispiel, da kommen immer direkt 2 bis 3 dB immer oben drauf und denkst, Pultec, boah, klingt Hammer. Genau, einfach schön alles schön einmal runterregeln, dass es bei 0 ist oder wie Faser sagte, vielleicht eher so ein Ticken leiser, 0,2 dB oder was und dann einfach als Default-Preset und dann wird man da auch sozusagen nicht getrickt von dem Verkaufsgenie der einzelnen Firmen.
Da gibt's eine Anekdote zu dem UAD Pultec. Ja, gar nicht, um UAD zu bashen. Wir lieben die Plugins. Da ist
wir lieben euch.
Genau, wir lieben euch. Da ist tatsächlich die Situation gewesen, wir hatten mal einen Studenten, der meinte, ja, und dann lade ich mir den Pultec einfach rauf und dann habe ich gleich diese Tube-Warmth, dieses Wu-Wu, die Tubes und so weiter und so fort, was eigentlich nicht unbedingt ausschlaggebend für den Sound ist bei Pultecs, aber das wird vernachlässigt. Das hat andere Gründe, unter anderem. Und dann habe ich gesagt, guck mal im Plugin-Doktor rein. Da sagt er, oh, 1,5 dB lauter. Wie gesagt, ja, das ist deine Tube-Warmth, was du da hast. Das wird jetzt geiler, ne? Und dann wird es halt runtergeregelt. Und dann war, klingt ja doch nicht mehr so geil. Ich so, guck mal, was es mit den Transienten macht. Also genau, das ist halt interessant. Diese Anekdoten, die bringen einen weiter, ne?
Ja, das war ein schönes Schlussplädoyer von euch, finde ich. Ja, dann, wie schon gesagt, dann sind wir auch leider schon am Schluss angelangt, aber wir haben ja auch jetzt viel über SPL gesprochen und ihr seid für SPL unter anderem auch auf der Studioszene und dann sprecht ihr nicht über den Mix des Tracks, sondern über das Mastering. Was erwartet denn die Besucher dort?
Oh, einiges. Ein Feuerwerk an Freude auf jeden Fall. Ich hoffe, man hat es so ein bisschen gemerkt, dass wir ja auch sehr bildlich reden immer und eher wirklich mit Spaß dabei sind. Und uns geht's nicht darum, irgendwie wie die größten Nerds rüberzukommen oder wie die coolsten Säue, sondern wir versuchen immer auf Augenhöhe mit den Leuten zu quatschen und auch für uns was mitzunehmen, weil das Feedback, was wir von dem Publikum dann vor Ort kriegen, ist für uns halt ein Mehrwert, den wir dann wieder mit einbauen können für andere Dinge. Das heißt, was wir versuchen da mitzugeben ist Workflows, ist guck dir mal das Plugin an. Glaub nicht allem, was du sagst, sondern überprüf es immer, recherchiere ein bisschen. Guck ins Manual, also guck ins Manual haben wir ganz oft gesagt. Weil es, das hat ein Manual? Ja, hat es. Und das kannst du auch benutzen, weil es diese Überforderung, was du auch schon meintest, Marc, bei dem SPL-PQ ist ja nur dem geschuldet, weil man sich nicht damit befasst, sondern weil man sieht diese Regler und dann ist so dieser Klassiker wie beim Veranstaltungstechniker, ja, weißt du denn, was die alle machen? Ja, weiß ich, weil ich mir das Manual angeguckt habe. Oder ein YouTube-Video oder was auch immer, aber im Manual steht halt immer noch ein bisschen mehr. Und deswegen versuchen wir eigentlich eher Prinzipien mitzugeben, als kauf dir das Tool, das ist das Geilste. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns ausmacht, dass wir das versuchen zu differenzieren und nicht auf Marketing-driven zu ziehen.
Genau, und dann halt das Mastering natürlich, das erwartet die Leute. Die sehen das Projekt dann auch, ne, vom Master.
Ja.
Von Crow featuring Capital Bra mit dem Song Blessed. Und da haben wir eben auch die digitale und die analoge Arbeitsweise. Da kann man dann auch mal AB schalten und für sich selber entscheiden, was gefällt einem mehr. Das Direktere oder das Größere, wenn man so möchte. das muss jeder für sich entscheiden.
Ja, cool.
Genau.
Ja, um den Workshop zu erleben, braucht ihr auch nicht mal ein Masterclass-Ticket, sondern es reicht das normale Basic-Ticket. Und die Tickets findet ihr unter tickets.leadcon.com. Und mit dem Promocode StudioSofa10 bekommt ihr außerdem 10% Rabatt auf eure Tickets. StudioSofa dann schön groß schreiben, sonst funktioniert der Promocode nicht. Also ihr habt gesagt, ihr macht kein Marketing für die ganzen Brands, aber ich mache hier regelmäßig Marketing für die Veranstaltung.
Ja, auch, aber sag's keinem weiter.
Ja, zum Schluss, wo findet man euch denn online?
Online kann vielleicht der Toni sagen, wenn er möchte.
Also es gibt einmal unsere schöne Internet, also erstmal geht's natürlich mit Social Media, da sollte man zumindest vertreten sein. Das heißt, man findet uns unter Duo Mastering auf Instagram. Du findest uns unter duomastering.de auch auf unserer Homepage. Da haben wir ein paar Referenzen abgebildet. Da sieht man so ein paar hübsche Gesichter und ein paar hübsche Gear-Geschichten. Und dann findet man, ja, das sind so die Hauptdinger. Und da kann man uns dann auch sozusagen jederzeit eine Anfrage schicken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Coaching hier noch erwähnen kann. Wir haben noch ein Audio Engineering Coaching für die Leute, die da mal Coaching interessiert sind. Da kann man sich auch gerne mal umschauen. Audio Engineering Coaching. Und das sind so die drei Sachen, wo wir immer erreichbar sind.
Sehr gut, cool. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Morgen hier für uns die Zeit genommen habt. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe auch mir wieder hier viele Notizen gemacht, nochmal Plugin-Tipps aufgeschrieben, nochmal meine Chain geupdatet und so. Also
den Decapitator wieder eingesetzt.
Den Decapitator habe ich mir wieder aufgeschrieben, genau so sieht's aus. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, euch bei der Studioszene dann auch persönlich zu treffen.
Das wird super.
Eurem Workshop zu lauschen.
Wir freuen uns auch.
Vielen lieben Dank.
Danke für eure Zeit, dass ihr uns eingeladen habt. Ne?
Sehr, sehr gerne. Dann macht's gut, ja? Bis dann.
Grüße gehen raus. Peace.
Mach's gut.
Tschüss, Marc.
Ja, super Typen, ne?
Ja, absolut. Sehr, sehr cool.
Super sympathisch einfach. Ja. Und es ist echt krass, welche technische Know-how auch immer nochmal dahinter steckt und wie wichtig es ist. Ne?
Absolut. Also, Ich denke bei sowas auch immer noch, eigentlich müsste ich mal meine E-Technik-Kenntnisse wieder refreshen.
Ich bin halt eher so von der musikalischen Seite, ja. Aber es ist dann trotzdem immer mal cool, nochmal zu sagen, ah ja, stimmt, Fletcher-Mensen-Kurve, stimmt, da war was, Plug-Induktor, ja, eigentlich mal eine ganz geile Idee, das mal auszuprobieren. Ne? Mhm. Man sollte es vielleicht nicht zu sehr übertreiben, aber ich glaube, es macht schon Sinn, auch mal die Funktionsweisen von verschiedenen Plugins. Das mit dem Marker zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass das in Adapter geht. Nee. Habe ich noch nie ausprobiert. Naja.
Sehr gut.
Dann machen wir noch ein bisschen Werbung und senden ein kräftiges Servus aus dem Münchner Umland von unserem Partner Cordial, der die Litfaßsäule hier auch neben mir bereitgestellt hat. Mhm. Wir haben ja neulich auch schon mit Martin Hubner in Episode 209 über die Studioverkabelung gesprochen und festgestellt, dass es auch oft auf so Nebendarsteller-Tools wie Kabel ankommt, ne? Weil irgendwann brummt und surrt oder es kommt kein Signal mehr irgendwo an und dann geht man auf die Fehlersuche und dann stellt man fest, ach, es war dann doch irgendwie ein Kabel, was dann kaputt war oder irgendeine andere Störung hatte. Und das lag dann daran, weil ich mal wieder dachte, ach, so ein Kabel, so ein günstiges Kabel funktioniert auch mal. Und dann hat man irgendwie sich ein paar Euro gespart und dann eben auf Qualität gesetzt, die weniger gut war, ne? Das kennst du?
Genau, absolut, ja. Und dann empfehlen wir an dieser Stelle die Kabel von unserem Partner Cordial, denn Cordial bietet für jede Situation im Endeffekt zuverlässige und stimmige Kabel für die richtige Signalübertragung. Und man muss auch dazu sagen, die Cordial-Kabel sind nicht teuer. Ne? Also es ist halt dieser Schritt von, ich sag mal, dem Einsteigerkabel auf ein Cordial-Kabel, das sind halt, keine Ahnung, lass es 8 Euro, lass es 10 Euro mehr sein oder sowas. Ne? Aber es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du dann, keine Ahnung, direkt in der Range dreistellig bist oder sowas. Überhaupt nicht. Ne? Des Weiteren gibt es auf der Cordial-Homepage hilfreiche Tipps für das richtige Verkabelungs... Wir haben es aber gerade, ne? Verkabelungsszenario obendrauf. Und es gibt anscheinend demnächst Ethernet-Kabel. Das finde ich interessant.
Ja, genau. Gab es jetzt neulich der News dazu.
Ne? Ja, Ethernet ist nämlich bei mir normalerweise immer so, gehst auf Amazon, guckst so, Ethernet-Kabel. dann kriegst du Kabel von Herstellern, hast du noch nie von gehört, ne? Und ja, die tun's.
Dann kaufst du die.
In der Regel auch, ne? Das Problem, was ich bei Ethernet-Kabeln oft habe, ist halt, dass die Stecker vorne nicht gut sind, ne? Gerade wenn du mal Sachen halt öfters mal ein- und ausstecken musst, irgendwie zum Beispiel, du hast noch eine Ethernet-Buchse an deinem Laptop dran und raus, rein und dann auf einmal hängt das Ding fest oder sowas oder bricht ab oder so, ne? Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, wie gesagt, Episode 209 haben wir mit Martin drüber gesprochen und sind die ganzen Sachen durchgegangen. Ich habe übrigens noch mit ihm hin und her gemailt bezüglich Echt? Eines anderen interessanten Themas. Mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas draus wird. Wenn ja, dann sprechen wir an dieser Stelle darüber. Die gesamte Range von Cordial und Tipps fürs Kabel-Setup gibt's auf www.cordial-cables.com/de/studio. Und natürlich ist Cordial auch auf der LeadCon vertreten. Das heißt also, wenn ihr auf der Studioszene seid, dann geht einfach mal rüber zu den Jungs und Mädels am Stand F11.
Werbung Ende.
Jawohl.
Und wir kommen zum Mixdown der Woche.
Mhm.
Hast du was gemischt? Hier, für unseren Mixdown.
Ich habe nicht wirklich was gemischt. Du hast hier die Apple Keynote aufgeschrieben. Ich habe sie mir nicht angeguckt, aber natürlich so im Nachhinein mal verfolgt. Ich hatte irgendwie gedacht, es kommt jetzt auch da rechnermäßig was Neues. iPhones und sowas, da wusste man im Endeffekt schon, dass die angekündigt wurden. Ne? Gab es für dich irgendwas besonders Herausragendes da?
Also, ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen gefreut. Also, ich war voller Vorfreude. Weil ich dachte, ach, was kommt da jetzt Neues? Und im Endeffekt, das iPhone ist ein bisschen größer.
Ja.
Die Apple Watch ist ein bisschen größer und schmaler. Und von den AI-Features, ja, da hat mich jetzt nichts so wirklich umgehauen, ne? Ich hätte mir dann tatsächlich so diese Kalenderfunktion gewünscht, dass das jetzt einfach auch mit iCal halt funktioniert, sodass ich einfach sage, so, ich habe hier einen Task, ich brauche dafür ungefähr 20 Minuten oder 10 und dann ballert der mir das irgendwo in den Kalender rein, wo ich noch frei habe oder wo ich irgendwie einen Teil dafür definiert habe, egal ob es jetzt privat oder vielleicht auch für Arbeit ist, so das hätte ich mir jetzt irgendwie gewünscht, weil ich mich gerade mit diesem Thema beschäftige. Aber das gibt's nicht oder ich habe es nicht gefunden.
Wie ist denn der Stand bei den AI-Sachen? Weil Apple stellt sich doch jetzt gerade quer hier und heult rum, weil die EU ist ja so böse, ne? Und
also ich habe jetzt mir nicht rausgesucht, wie viele AI-Tools und welche sie da jetzt implementieren, aber es gab auf jeden Fall eine Liste, ja, die so health-mäßig dann halt abgestimmt sind. Mhm. Und so, die dir dann halt sagen, hey, hier, zu viel Zucker, bla bla bla, was weiß ich. Ich habe mich dann doch, ich habe irgendwie nur diese, vielleicht habe ich auch einfach nur nach dieser Kalenderfunktion gesucht und alles andere nur überflogen. Aber es war jetzt nichts so dabei, wo ich sage, boah, das wird mir mega helfen für meinen Workflow.
Mhm. Ja, ansonsten, was ich interessant fand, war das Update für die AirPods Pro. Da soll es ja irgendwie eine Art Hörtestfunktion oder sowas drin geben, wo ich mal gespannt bin, wie das funktionieren wird, soll. Also ist schön, dass sie da die AirPods einfach nochmal ein bisschen weiterbringen. Das könnte ja auch zumindest dann auch, wenn es gut funktioniert, so für unsere Branche ganz interessant sein. Und ansonsten, ja, es gab dann beim iPhone die große Diskussion, wo man sich natürlich auch ernsthaft fragen muss, Apple, seid ihr euch sicher, dass ihr bei den Standard-iPhones eine USB-2-Schnittstelle einbauen wollt und nur bei den Pros eine USB-3? Müssen die wissen.
Ja gut, die Kamera, die scheint schon richtig geil zu sein, ne? Also, da bin ich halt mal gespannt.
Also, hat sich da was verändert?
Ja, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Ich krieg's jetzt nicht mehr hin, was alles. Aber unterschiedliche Brennweiten halt auch wieder. Und das war schon...
Aber schon also irgendwie was komplett Neues? Weil ansonsten war doch immer nur so, dass jedes Jahr behauptet wird, die Kamera ist besser und... Ja, dann ist sie vielleicht 2% besser.
Es gab auf jeden Fall mehr Funktionen, mehr Optionen.
Okay.
Also was ich gesehen habe, sah schon ganz geil aus. Okay. Aber ich habe tatsächlich auch diese Entwicklung der letzten Kameras jetzt nicht so weit.
Mhm.
Ich bin ja bei meinem Elfer, was ich habe, finde ich die Kamera auch schon mega gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, ja, sonst habe ich eigentlich gar nicht wenig. Wir haben ja eben schon super viel über den FabFilter Pro Q3 gesprochen und mir ist die Woche wieder aufgefallen, weil ich sehr viel mit dem Standard Logic EQ gemischt habe. Wir sehen, wie sehr mir das Arbeiten mit dem FabFilter Pro Q3 geholfen hat, auch mit anderen EQs jetzt einfach zu arbeiten. Also das finde ich schon, ist mir schon aufgefallen. Ich würde sagen, dass sich tatsächlich mein Mixing durch den FabFilter Pro Q3 verbessert hat.
Ach krass, okay.
Wenn man sehr, sehr viele Learnings irgendwie mitnimmt. Ja. Ich jetzt persönlich.
Mir ist aufgefallen, das war jetzt irgendwann vor keine Ahnung, ein paar Wochen oder sowas. Ich habe einfach mal wieder einen von diesen uralten Waves, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Neve-Nachbildung war oder API-Nachbildung, aber ich fand das total erfrischend, mal wieder so einen ganz klassischen EQ da drin zu haben, weißt du, ohne so diese Kurve, wo du drin rummalst, in Anführungszeichen, sondern einfach nur Potis, wo du dran drehst und vielleicht sogar gerasterte Frequenzbereiche hast oder sowas, ne? Irgendwie ja. So dieses Limitiertsein oder sowas fand ich total erfrischend an der Stelle.
Total. Mhm. Und ich glaube, wenn man das mit dem Pro Q3 oder wenn man sich generell mit dem Thema EQing nochmal intensiver auseinandersetzt, mir hat das wirklich dieses Arbeiten mit dem FabFilter Pro Q3 sehr geholfen, um auch dann beim EQing mit anderen EQs nochmal anders rangehen einfach, finde ich. Also es hat meinen Workflow echt optimiert.
EQing ist genau wie Kompression ein Thema, wo man ewig noch irgendwas dazu lernen kann.
Auf jeden Fall. Jo, würde ich sagen, gehen die Corner war nicht so viel, ne?
Ich habe zumindest nichts Großes mitbekommen. Hast du noch irgendwas mitbekommen?
Nee, eigentlich gar nichts. Nee. Nicht so wirklich. Also genau. Ich habe nichts. Linkin Park.
Ja.
Aber sonst, das hätte ich eigentlich beim Mixdown sagen
müssen. Stimmt, ja. Ja, genau.
Mixdown, Linkin Park haben ein Konzert gespielt, fand ich mega geil. Ich fand die Frauenstimme passt super rein. Okay, der neue Song hat mich jetzt nicht so überrascht.
Nee.
Ich glaube, wir haben ja darüber diskutiert, kann eine Frau so schauten? Ich finde, sie hat sogar mir persönlich fast noch an manchen Stellen eine zu raue Stimme, wo ich mir dann eher nochmal eine cleanere Stimme wünschen würde. Das war jetzt zumindest mal live so. Aber die sind jetzt auch, ich glaube, im Oktober, Anfang Oktober in Hamburg. Mhm. Und ich habe es mir tatsächlich schon mal, ich weiß nicht, ich glaube, morgen beginnt das Ticketing. Oder war das schon? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe sogar überlegt, hinzugehen. Aber naja.
Ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Ich bin mal gespannt.
Genau. Aber Gear Corner habe ich nichts gefunden. Und deshalb würde ich auch sagen,
machen wir
Schluss, oder?
Ja, alles klar. Dann erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, das präsentiert wird vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Type, Toni und Fasi dafür, dass ihr uns hier intensiv an dem Mixing- und Mastering-Prozess von Blessed von Crow und Capital Bra haben teilnehmen lassen. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Haben wir ja schon gesagt, Ruben
Tildner
von Elysia.
Ja, sehr, sehr geil, freue ich mich extrem drauf. Das wird sehr, sehr nerdy wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Sehr gut. Alles klar. Ja, und bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder, selber Zeit, selber Ort und tschüss.
Ciao, macht's gut.